Als Kind ist bei Martin Schmidt POS diagnostiziert worden. Psychoorganisches Syndrom, hat man da gesagt. Heute sagt man dazu ADHS. Trotz dieser Diagnose ist dann bei ihm nicht so viel passiert, bis er Mitte 30 war.
Nach 30, etwa 36, habe ich wirklich mal beschlossen, so jetzt muss ich mal wissen, weil es ist so gerade jobmässig, bin ich in ein paar Sachen reingelaufen. Ich merke, irgendwie stehe ich oft quer in der Strasse.
Hallo und herzlich willkommen zu «Hallo Gesundheit», der Podcast von CSS. Ich bin der Peter und gehe auf einen Spaziergang mit Menschen, die ein Erlebnis oder Wissenswertes zum Thema Gesundheit zu erzählen haben. Wie eben der Martin Schmidt.
Mein Name ist Martin Schmidt, ich bin 46 und wohne in Zürich. Ich habe das ADHS schon mein ganzes Leben und freue mich jetzt, darüber eine Auskunft geben und ein bisschen zu erzählen davon.
Auf einem Spaziergang zu Zürich durch den Botanischen Garten erzählt er, wie dass er mit dem ADHS lebt, wie sich das anfühlt und auch, was für Vorteile das ADHS kann haben.
Martin, du bist ADHS-Betroffene. Wie zeigt sich das bei dir?
Das ist im Alltag. Es ist extrem schwierig zum erklären nach außen, dass es verständlich ist. Du musst dir vorstellen, wenn du linear denkst, also das standard normales Denken hast, kannst du dich länger auf Aufgaben konzentrieren. Du kannst eigentlich wirklich linear an etwas angehen und das einfach von A bis Z dann fertig machen. Ohne dass du grosse Störungen im Hirn hast, im Sinne, dass dich etwas ablenkt. Und bei mir ist es halt so, durch das all meine Filter, ob jetzt visuell oder ob es gehört oder olfaktorisch, was auch immer, durch dass die Filter eigentlich konstant niedrig sind bei mir, so von Geburt her, ist es einfach so, dass ich konstant in einem Spannungsfeld bin von Eindrücken. Eben, ob jetzt über das Auge, oder höre ich wieder etwas oder spüre irgendwas, schmecke irgendwas, der Geruch ist ganz intensiv. Und ich bin mir eigentlich konstant am Wehren gegen diese Ablenkung. Und die kommt auch konstant. Also die ist immer irgendwo von einer Seite, lenkt mich irgendetwas ab. Und das kann recht anstrengend sein, vor allem ist es nicht sichtbar nach außen. Es ist auch sehr schwierig zu erklären, was es genau ist. Und also wenn es jemand nicht kennt, wie sich das genau anfühlt und auswirkt. Ich bin mich eigentlich konstant mit diesen Filtern am beschäftigen, beziehungsweise mit den Einflüssen, die tiefen Filter auf mich haben. Ich bin mich eigentlich immer am Wehren gegen die Ablenkung, die konstant in mich gedreht wird.
Gibt es Situationen, wo du es mehr merkst, oder gibt es eine Situation, wo du es am meisten merkst?
Ja, es gibt die Situationen, aber die kann ich nicht selber. Also die sind einfach. Also die kommen. Und dass ich jetzt halt schon 46 bin und doch ein bisschen Erfahrung habe mit dem Thema, kann ich es heute viel besser merken, wenn es kommt. Und ich kann dann auch mal schnell reinhalten. Es gibt wirklich den Moment, wo du merkst, oh, okay, jetzt wird es von überall zu viel. Entweder schnell zurückziehen oder auch für mich schnell reinhalten, um wieder ein bisschen erden und um die Einflüsse irgendwie wirklich wieder können, so einen nach dem anderen so ein bisschen abstellen.
Du hast von Filtern geredet. Kannst du beschreiben, wie sich das anfühlt?
Ja, vielleicht so, wenn du ohne Sonnenbrille in die Sonne schaust. Du hast einfach auf allen Kanälen, die du kannst empfinden kannst, konstant Zirkus. Das musste ich zuerst erfahren bzw. feststellen, dass das bei mir so ist. Weil wenn du als Kind mal eine grobe Diagnose bekommst und dann auf den Lebensweg geschickt wirst mit viel Glück, dann hast du wie noch nicht einen Ansatz von dem verstanden, was das Ganze ausmacht. Und du lernst erst mit der Zeit, dass du sensibler reagierst auf Lärm zum Beispiel. Also ich habe jetzt gerade während Corona, das war wahrscheinlich für die meisten Leute eine Grenzerfahrung gewesen. Für mich war es halt noch zusätzlich gewesen, so das Ganze also oft drin. Dann draussen hast du doch irgendwie auch Lärm gehabt, die ganze Zeit die Calls. Einfach so das Versuchen, die ganze Zeit sich abzugrenzen, gegen den Lärm, beispielsweise jetzt nach außen, ist enorm anstrengend. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du es nicht mehr schaffst. Also, wo du einfach dann im Roten laufst und merkst, so, okay, jetzt ist zu viel. Und dann braucht es damit nicht mehr viel, bis man, das kann sein, dass man explodiert zwischendrin. Nicht im Alltag sonst eigentlich. Also wenn ich arbeite, ich bin sehr, sehr angenehm, ein ruhiger und zufriedener Mensch. Aber so unter Extremauslastung vom System kannst du schon mal schnell einen Moment geben, wo du auch schnell rot siehst. Und dann dich musst du wirklich wieder pacen und zurückholen.
Du hast es angetönt, du hast schon dein ganzes Leben lang ADHS. Also du hast auch schon als Kind ist es diagnostiziert worden. Man hat dich dann auf einen Lebensweg geschickt mit einem viel Glück. Wann genau war klar, dass du ADHS betroffen bist?
Also eben angefangen, es ist so ein bisschen mehrschichtig, das meiste. Angefangen hat es, dass der Kinder- und Jugendpsychologische Dienst in Zürich-Oberland mich mal aus der Mittelstufenstunde rausgepickt hat. Und dann ist irgendwann mal irgendwie unangekündigt angefangen hat, mit mir zu reden. Und hat sich dann irgendwie vorgestellt und so. Ich habe überhaupt nicht gewusst, um was es geht. Ich glaube, meine Eltern sind auch nicht informiert gewesen. Und so hat es dann irgendwie so ein paar Sessions gegeben, wo ich habe mehr das Gefühl gehabt, jetzt so in der Retrospektive, dass ich eigentlich mehr Auskunft gegeben habe über das, was ich kann. Und nicht eigentlich so ein bisschen Guidance oder Ratschläge bekommen habe, wie ich damit umgehen kann. Und irgendwann ist dann ein Test gemacht worden. Und eben, das hat dann POS, das psychoorganische Syndrom, geheissen. Das ist auch diagnostiziert worden bei mir. Aber eben eigentlich ohne weitere Kommentare dazu. Und dann bin ich mal so richtig Leben gelaufen. Hat dem eigentlich keine grosse Beachtung geschenkt. Und bin dann nach 30, etwa 36, habe ich wirklich mal beschlossen, so jetzt muss ich mal wissen, weil es ist so gerade jobmässig, bin ich in ein paar Sachen reingelaufen. Ich merke, so, irgendwie stehe ich oft quer in der Strasse. Und oft ist es so, dass Leute auch auf mich reagieren, weil sie teilweise nicht mit dem können und mit meiner Denkung nicht umgehen können, wenn ich an ein Problem angegangen oder wenn ich eine Lösung versuche zu finden. Und bin dann zu einem renommierten Psychologen in Zürich, habe die Geschichte erzählt und habe gemeint, ja, dann machen wir mal einen Test. Und die Tests sind das so gewesen, dass wir die einen Tests mit ihm stattgefunden haben direkt. Das sind Fragebögen primär gewesen, die wir ausgefüllt haben zusammen. Einzelne habe ich zuhause selber gemacht und eben meine Mutter ist einmal als gar nicht mitgekommen, weil es braucht jemanden zum Bezeugen, dass du das seit Geburt hast. Es gibt ein bestimmtes Alter, ich bin mir ganz sicher, ich glaube 5, wo, wenn es nach dem diagnostiziert wird, wird die Diagnose nicht mehr gilt. Also dann musst du das schon immer gehabt haben. Und für das hat sie noch mitgekommen. Und für mich ist das, ja, ich habe gerne Herausforderungen. Also ich finde es lässig, wenn mich jemand etwas fragt, dann kann ich Auskunft geben darüber. Und das ist dann nachher herausgekommen, dass ich so etwas habe. Und das ist für mich eigentlich wie so ein Häkli gsi auf der Liste hinter einem Punkt, den ich eigentlich schon lange vermutet habe. Ich habe mich jetzt nicht tief mit dem Thema befasst vorher. Wie gesagt, ich habe einfach gemerkt, so, ich stehe oft ein bisschen quer oder ja, performe oder funktioniere nicht gleich wie andere und zwar nicht schlechter, einfach anders. Aber einfach nicht so Textbook-Schulbuchmäßig, dass man sagen kann, so, ja, okay, genau der Weg, wo man geht, dann kommen wir zu dem Ziel.
Dann hast du eben in der Mittelstufe hast du dann einmal die Tests und die Diagnose POS bekommen. Und dann hast du das aber eben so ein bisschen, sag ich mal, links liegen lassen. Und dann mit 36 dann die Gewissheit gehabt, es ist ADHS.
Ja.
Wie war das für dich, als du die Gewissheit hast, die Diagnose? Hat dir das geholfen oder hast du vielleicht das Gefühl, keiner toll? Hat dir das vielleicht stigmatisiert oder das Gefühl, jetzt werde ich stigmatisiert, weil jetzt bin ich ADHSler?
Nein, also das Thema mit dem Stigma, das ist generell bei mir nicht wirklich akut. Das ist einfach etwas, was ich kann. Und ich habe gelernt, das zu akzeptieren und das so gut wie möglich Lesen finden, beziehungsweise einfach damit umgehen. Aber der Weg dorthin, bis du realisierst, nach der Diagnose so, okay, ich habe jetzt die Diagnose, so und jetzt. Was mich die Diagnose gebracht hat, ich kann wirklich mich können jetzt fokussieren auf das Thema. Ich kann können sagen, okay, jetzt lese mich mal ein, obwohl ich jetzt auch nicht endlos Bücher gelesen habe, ich habe so viel daheim. Das ist also ein Phänomen, ich kaufe mir gerne Bücher und lese dann nicht. Einfach, weil es lässig aussehen und ein spannendes Thema haben. Der Punkt nach der Diagnose war wirklich, ich weiss es jetzt. Und es ist auch, es ist wie verbrieft. Es ist irgendwie klar, es gibt nichts mehr zu rütteln. Das hilft mir auch, das Medikament zu beziehen. Das hilft mir, oder hat mir dort eben geholfen, so mit dem mal können, einfach im Kopf weitergehen und mich mit dem arrangieren.
Was hat denn, oder was ist es denn gewesen, was dir denn dort geholfen hat, um eben mit dem ADS klarzukommen? Ist es denn eben vielleicht das Medik gewesen, das du bekommen hast, das Medikament? Oder ist es gewesen, dass du einfach auch gewusst hast, ich muss mich jetzt irgendwie organisieren? Oder eben die Bücher? Was ist so der Punkt gewesen, wo dir am ehesten geholfen hat, zum klarzukommen?
Ich glaube, dass das Bewusstsein, dass du das hast, dich wie ein bisschen sensibler werden lässt auf Situationen im Alltag, die du sonst eigentlich gar nicht so wahrnimmst. Eben, wenn du irgendwie merkst, so, du eckst irgendwo an bei jemandem. Oder es gibt Leute, die reagieren sehr ungehalten auf mich. Weil es kommen dann irgendwie zwei Universen zusammen. Also, da sind die Hochlinearen, die manchmal auch so ADHS haben, einfach ein bisschen anders ausprägt. Und dann kommt irgendwie so ein bisschen der Freak irgendwie nebendran mit den vielen Ideen und mit den Gedanken. Die sind nämlich noch gut, aber oft merke ich dann so, dass es so eine Zurückhaltung gibt dann von den Leuten. Es ist vielleicht zu viel, vielleicht zu schnell, vielleicht zu crazy, vielleicht nicht gerade direkt auf dem Thema. Ich habe das immer noch gerne, so den Trichter und dann einfach mal einfach durchlassen. Und dann am Schluss kommt meistens etwas Gutes raus bei mir. Aber eben, es ist nicht zwingend mehrheitsfähig, so die denke. Und ich glaube, das Bewusstsein, das ich heute habe um das Thema und auch um wie ich bin, hat sehr stark mit dieser Diagnose zu tun gehabt, oder hat mit der zu tun. Und das ist jetzt doch auch 10 Jahre her, wo ich jetzt Zeit hatte, um mich mit dem zu befassen und eben auf diese Situation achten und merke, okay, da brauche ich Strategie. Das kann ich schleifen lassen, das ist okay. Und mich doch in diesem Leben sehr gut zurechtzufinden. Ich finde auch, dass es für mich als Betroffener, es ist in meiner Verantwortung, weil ich bin jetzt doch in einer Welt, die nicht auf mich ausgelegt ist, sondern sehr auf das Gegenteil eigentlich. Aber es ist meine Verantwortung, dass wenn ich da arbeite und mit Leuten mich zusammen ja, in einem Projekt befinde, oder so, dass ich das, wo die Basis, die man braucht, um gut zusammenzuarbeiten, dass ich die erfüllen kann. Und eben, ich bin mittlerweile mit allen Geräten und Möglichkeiten, die ich habe, damit umzugehen, eigentlich sehr gut aufgestellt zum Performen. Es passiert durchaus, dass ich vergesse, dass die Schwiegereltern am Flughafen ankommen und dass ich eigentlich nach dem Arbeiten mit meiner Frau und der Familie am Flughafen abgemacht habe. Das sind aber so totale Ausfälle, wenn ich das, wenn ich dann daheim stehe vor der Tür und meine Frau läutet da, wo bist du? Und dann ich sage, oh, ja, genau. Aber die kommen jetzt im Vergleich zu früher sehr viel weniger vor. Weil die sind auch sehr mühsam.
Wie hat sich das ADHS auf dein Leben ausgewirkt, wenn du jetzt so zurückschaust, eben deine Kindheit, Jugend, das junge Erwachsenenalter, bis dann eben Mitte 30 die Diagnose. Wie hat sich das auf dein Leben ausgewirkt?
Ja, es ist sehr reichhaltig. Also, es gibt einige Momente, die ich jetzt im Nachhinein nicht gebraucht hätte, die provoziert worden sind durch ADHS.
Hast du ein Beispiel?
Ja, vielleicht nochmal so gerade im Business. Oder, ja, es ist oft so die Vergesslichkeit jetzt bei mir, wo mir einen Strich durch die Rechnung macht. Wenn ich die nicht monitoren würde, wäre ich eigentlich einfach so entweder in einem Nebel oder einfach so im All und würde so von mich hinfliegen, so auf meiner eigenen Umlaufbahn. Und würde so manchmal wieder auftauchen und würde sagen, ja, stimmt, das wäre noch gewesen, aber habe ich jetzt vergessen. Und das sind so die Erlebnisse gewesen, die ich zuerst ein paar Mal davon machen musste, dass ich gemerkt habe, das funktioniert wirklich nicht. Und dann auch irgendwie müssen sagen, ja, nein, das funktioniert wirklich nicht, das kannst du einfach nicht machen. Und ich bin ziemlich sicher, dass es Leute gibt, die das stärker haben oder ausgeprägter haben, das ADHS. Für mich muss ich sagen, ich bin genug bedient mit dem, was ich habe. Aber das sind sicher so, das ist primär zwischenmenschliche Erlebnisse gewesen, wo aufgrund von einer Nachlässigkeit oder von einer Verpeiltheit ganz allgemein, wo provoziert worden sind von dem und dann Leute einfach reagiert haben darauf. Und dann merkst du relativ schnell, wo die Punkte sind, wo du etwas machen
musst. Hat das ADHS vielleicht auch Vorteile?
Ja, sorry, es hat wirklich Vorteile. Etwas, wo ich zum Glück nicht regelmässig erlebe, aber wenn es dann passiert, so Extremsituationen, wenn du irgendwie wirklich schnell reagieren musst, wenn irgendetwas passiert ist, dann komme ich langsam in Gang. Also dann kommt so das, wo die ganze Zeit, so, wo ich mit Anstrengung in mir zurückhalte, dann kann ich das endlich anlassen. Und ich bleibe immer sehr ruhig in extremen Situationen. Ich bin sehr klar. Eben so der Motor, also der Areas-Motor, fängt dann wirklich an laufen. Das ist etwas sehr Angenehmes. Ein Hyperfokus, das ist, wenn du dich wirklich dann in einer Arbeit wie eigentlich kannst verlieren und einfach wirklich, wirklich abgeschottet bist, das kann sehr interessant sein. Auch schlecht, weil eben, du bist dann ein bisschen abgeschottet, aber so von der Leistung her, in dem Moment bin ich extrem leistungsfähig. Und das ist sicher etwas Angenehmes. Und dann gibt es so die Überschneidungen zwischen dem Mensch mir und dem ADHS in mir, wo dann nämlich nicht genau kannst sagen, ja, ist das jetzt wegen mir oder ist das ADHS? Also es ist irgendwie eine Schnittmenge, es ist wirklich schwierig zu sagen. Aber ich habe durchaus sehr interessante und gute Erlebnisse mit dem ADHS. Und würde es wegen dem auch jetzt nicht weghaben wollen, auf keinen Fall. Einfach zu dem mit dem können im Alltag so die Standardleistung bringen, so den, wenn wir den noch reinnehmen könnten, so ins Paket, dann würde das Ganze ein bisschen leichter machen.
Eben, du hast gesagt, du kannst mittlerweile relativ gut umgehen damit. Du hast auch schon ein bisschen erzählt, eben mit den Gadgets, mit den elektronischen Hilfsmitteln. Du hast auch schon Medikamente angesprochen. Ja, hast du heute Morgen Medikamente genommen? Ist das das,
was dir vorher, hilft? Genau. Ich nehme Medikamente. Und zwar habe ich angefangen mit dem kurz nach der Diagnose, obwohl mir mein Psychiater der Psychiater dort nicht explizit angegeben hat, hey, probier es mal aus. Was ich auch sehr angenehm gefunden habe, das ist wirklich dann im Prozess bei mir mal aufgekommen, so, ja, ich probiere es doch einfach mal, wenn ich habe die Möglichkeit. Und habe dann mit Ritalin angefangen. Und das ist ein nicht retardierendes Ritalin gewesen. Ich weiß nicht, ob es andere gibt. Das Retardieren bedeutet Langzeitwirkung, also so ein Level über den ganzen Tag. Und das Ritalin ist bei mir einfach gewesen, es gibt einen Push von der Wirkung. Und der geht dann so nach einer Stunde, zwei wieder weg. Und dann bist du eigentlich wieder unten. Und ich bin dann immer so auf der Suche nach dem Push gewesen. Und irgendwie, weil dort habe ich gemerkt, okay, dort wird es interessant. Und bis mir dann jemand gesagt hat, probier doch mal das Retardieren, das so länger hält. Und das habe ich dann gemacht. Und ich habe jetzt das Medikinet herausgefunden, das für mich super wirkt. Und ich bin, also jetzt von der Menge her, ich bin so recht pflänzlich. Also so 10 Milligramm ist für mich absolut ausreichend. 15 bin ich dann schon am Pacen. Ich weiss von Leuten, die nehmen 50 bis 70 Milligramm am Tag. Also das ist sehr unterschiedlich. Und mir hilft es, mich zu fokussieren. Es ist immer noch nicht so, dass ich, wenn ich das Medikament nehme, genau weiß, was ich machen muss. Also sagt er nicht, hey, schau, jetzt musst du dich auf Katz fokussieren. Aber es hilft, wenn ich weiß, okay, ich kann jetzt die Arbeit oder ich muss jetzt den Text schreiben, kann ich sehr gut mich dann nach außen abgrenzen. Und ich brauche nicht mal Musik dazu. Und kann dann die Arbeit sehr konzentriert über bestimmte Zeit machen.
Der Johannes Kasper ist unser Experte in dem Fall. Der hat auch erzählt, dass so ein bisschen unsere moderne Welt nicht unbedingt für ADHSler geschaffen ist.
Es ist auch interessant, dass ADHSler sich oft in Berufen ganz gut anstellen, wo es eben auch um Action geht, so Typ Feuerwehrmann, Rettungssanitäter. Ja, da kriegt ihr Gehirn die notwendige Energie geliefert.
Eben, du hast es auch so ein bisschen angesprochen, das Grossraumbüro, wo viel Ablenkung rum ist. Also einfach ein Job, wo man 8 Stunden am Tag vor dem PC sitzt und sich muss konzentrieren muss. Siehst du das in deinem Fall auch so? Du wirst seine Aussagen so eigentlich unterschreiben?
Also jetzt aus meiner Erfahrung gibt es so die 3 Typen vom ADHS. Und ich glaube jetzt nicht, dass so der hochfokussierte, so der brutale Buchhalter, sage ich mal, dass der jetzt für das wirklich geeignet ist. Für mich, ich habe immer gesagt, so, mich hätte so Kriegsreporter noch interessiert. Einfach so Extremsituationen, du bist drin, du bist wieder raus. Und das hat mich eigentlich immer noch fasziniert. Es muss jetzt nicht unbedingt Kriegsreporter sein, aber generell Jobs, meine Führer, ist ganz klassisch. Du bist in einer Ruhephase im Moment und dann läutet es und dann go. Und das ist wirklich etwas, was mir sehr liebt. Also ich kann wirklich von einer Sekunde auf die andere umschalten und eben, ich bin dann hellwach, dann kann ich so das Biest innen mal von der Leine lassen und das ist einmal sehr ein cooler Moment, wenn ich das wirklich mal kann einsetzen. Und darum würde ich das grossmehrheitlich unterschreiben, schon, was er sagt zum Führen und zu dieser Art zu leben und einen Job zu machen.
Du hast vorher erzählt, du arbeitest bei einer Bank. Wie hat das ADHS deine Jobwahl beeinflusst?
Also ich war mir noch nicht so bewusst, ich bin gar nicht. Ich war lange auf Werbeagenturen und das ist von dem her ein sehr dankbares Umfeld, weil du hast Freaks und kreative Geister und da fällt es jetzt nicht so auf, wenn jetzt einer aus der Beratung noch ein bisschen querschiesst. Aber sobald du in so hochstrukturierte Unternehmen kommst, habe ich dann gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht. Ich habe jetzt nicht meine Berufswahl am ADHS untergeordnet, sondern ich habe immer gesagt, ich probiere es, es interessiert mich, ich probiere es aus. Ich habe eine sehr interessante Erfahrung gehabt, und das war auch in einer Bank, wo ein Einführungsprogramm darin bestanden hat, dass ich so eine Stunde bei jedem Teammember am Schreibtisch höckle und er zeigt mir sein System, wenn er damit schafft. Und nach dem zweiten habe ich mir gesagt, das funktioniert für mich nicht, weil ich kann den Frontalunterricht, das hilft mir nicht, ich muss machen. Also ich muss die Hände in den Dreck, ich muss spüren, ich komme am besten in einen Prozess hinein, wenn es läuft, also schon scharf, komme ich am besten rein. In eine Arbeit oder in einen Prozess oder in eine Struktur. So eben die Frontalunterrichtung, das klappt einfach nicht. Wie kann man es einfach nicht merken? Oder? Es ist dann wie, wenn du mir das zuwirfst und sagst, theoretisch funktioniert es so, aber theoretisch hilft mir nicht. Es gibt den Spruch, den Fight or Flight. Und wenn Fight ist, dann ist es scharf, oder? Dann bin ich bereit, dann bin ich wach. Und wenn es Flight ist, dann fliegt es einfach ein bisschen und dann bin ich so ein bisschen im Ruhemodus. Und eben, wenn du mich dann an einen Pult hinhöckelst und jemand erzählt mir dein System, wenn du mitschaffst, dann bin ich eigentlich im Ruhemodus und auch nicht so aufnahmefähig. Es ist nicht so, dass ich nicht will aufnehmen, sondern es ist einfach nicht offen. Und du kannst dann den Kopfstand machen, das geht dann einfach nicht so. Und ich glaube, dass viel gerade in Unternehmen das Bewusstsein nicht da ist, dass es Leute gibt, die anders lernen. Und das ist ja völlig okay, weil man sagt, um die 5% der Bevölkerung sind davon betroffen. Also du kennst nicht alle Meter über eine Person mit ADHS. Und ich nehme das auch niemandem übel, dass das nicht irgendwie mehr verankert ist in der Unternehmenskultur. Ich merke, dass es vorwärts geht. Ich merke, dass einzelne Unternehmen anfangen, den blinden Punkt sichtbar zu machen. Und ich kann das wirklich nur befürworten, weil es ist... Du hast, wenn du einen Menschen mit ADHS hast, hast du viel Plus, die du von deinem Unternehmen herausnehmen kannst. Jetzt ist die Frage, braucht es das in diesem Unternehmen? Oder ist es einfach in so einem linearen Laden, wo das eigentlich überhaupt keinen Raum hat? Und dann bist du definitiv am falschen Ort. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es manchmal sehr befreiend kann sein, herauszufinden, du bist am falschen Ort und dann einen neuen Ort zu suchen.
Wie reagieren andere Leute auf dich, wenn du ihnen von deinem ADHS erzählst? Du hast vorher auch gesagt, ein Mensch mit einem Arm, da sieht man es einfach und hat einen Arm und hat die Limite. Wie reagieren die Leute auf dich und auf das ADHS?
Gut. Also ich habe jetzt mit niemandem zu tun, der irgendwie findet, nein, das stimmt doch nicht, das ist doch irgendwie die Pharmaindustrie und so. Was ich merke, manchmal ist so eine gewisse Zurückhaltung, weil es ist halt ein virtuelles Thema. Oder? Das ist nicht etwas, wo... Das ist, wenn du Lateinisch lernen musst. Das musst du wirklich zuerst reinnehmen. Das musst du mit dem wirklich befassen. Auch. Und wenn dir das jemand erzählt, der betroffen ist, dann hast du mal eine Einsicht. Aber vielleicht bist du überhaupt nicht empfänglich irgendwie dafür, weil du ganz anders tickst. Und dann ist das, was man dir erzählt, auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen eigenartig zwischen dir. Aber ich habe jetzt also nie irgendwie Ablehnung oder so festgestellt. Bin jetzt aber auch nicht der, der jetzt hausiert mit dem. Also weißt, ich gehe jetzt nicht um und erzähle irgendjemandem, dass ich es habe. Das wissen die Leute in meinem Umfeld. Also beim Job zum Beispiel auch nicht. Das ist jetzt nicht... Ich habe es einmal deklariert. Ich hatte eine Vorgesetzung, die sehr Mühe hatte, nachvollziehen, wenn ich auf gewisse Lösungen komme, beziehungsweise die Lösungswege, die ich gehe. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Das ist eine hochlineare Person, kommt zusammen mit mir. Und sie haben mir das auch zwei, drei Mal gesagt, so, hey, ich verstehe nicht, wie kommst du auf das? Und ich in mir habe dann irgendwie so ein bisschen Grinsen und sage, ja, ich weiß, ich kann das. Es ist okay, du musst dir keine Sorgen machen, es kommt gut am Schluss. Einfach. Du hast bis jetzt wahrscheinlich noch nie mit so jemandem zu tun gehabt und hast auch deine ganze eigene Wahrheit und deine ganze eigene Denke und hast so den Stil, den ich habe, einfach bis jetzt wahrscheinlich noch nicht kennengelernt. Ich habe ihr das dann gesagt, einfach weil es mir irgendwo auch ein bisschen leid da hat. Dann habe ich dann gesagt, schau ich in das Area und dann ist dann so, komm. Und ja, das ist eigentlich das einzige Mal, als ich das deklariert habe. Und sonst bin ich eigentlich der Meinung, das muss es im Job nicht zwingend. Außer es hilft dir wirklich. Also wirklich, das kannst du sagen, hey, es ist akzeptiert, das wird mir irgendwie noch nicht zum Vorwurf gemacht. Es würde den Leuten verstehen helfen, wieso das so bei mir ist, wie es ist. Und wenn es das bringt, dann darüber nachdenken. Aber jetzt so generell finde ich, nein. Das muss, solange das nicht auffällt, muss das überhaupt nicht deklariert sein.
Was kann das Umfeld tun, um dir zu leben? Wirklich das nachpersönliche Umfeld? Deine Frau, Eltern, Kinder, Kollegen, Kolleginnen?
Also meine Frau ist grossartig dort. Wir hatten schon ein paar Episoden gehabt, wo sie dann aber aufgenommen hat und nach einer Lösung gesucht hat. Ein ganz klassisches Beispiel ist, sie sagt, wenn du rausgehst, mach noch irgendwie noch schnell ab. Es ist in 90% der Fälle so, dass wenn ich die Stege da ablaufe, von dort, wo sie mir gesagt hat, und unten zur Tür auslaufe, dass es einfach weg ist. Wenn ich das nicht schnell meiner Uhr gesagt habe, erinnere mich 10 Minuten, dass ich das machen muss. Sie schreibt mir nachher einfach ein SMS. Oft in Versalbuchstaben, also Grossbuchstaben, mach das. Und das ist für mich dann so, man könnte das als offensiv erachten. So für mich ist es aber so, oh ja, genau, danke vielmals. Das macht sie oft, da bin ich sehr dankbar dafür. Und sie macht wahrscheinlich auch noch ganz viele Sachen, die ich überhaupt nicht wirklich wahrnehme. Und dort bin ich ihr wirklich enorm dankbar. Und das hat sie, das ist nicht jetzt, weißt du, von mir ein Coaching zusammen oder irgendetwas so. Das sind Sachen, die sie festgestellt hat und gefunden hat, ich versuche mal das, Bingo, funktioniert, okay, kommt halt dabei. Und sonst mein Umfeld muss eigentlich nichts machen für mich. Das kann ich wirklich grossmehrheitlich selber erledigen. Eine gewisse Toleranz ist natürlich immer leise. Ich bin eigentlich von Natur aus sehr ein unpünktlicher Mensch. Dass ich immer, also ich muss vielleicht schon sagen, dass wenn ich morgen ins Büro komme, sitze ich zuerst 10 Minuten oder 5 Minuten vor dem Kompi und tue schnell meine Termine sinken auf der Uhr, wo ich von dort an kann. Ich kann es nicht direkt sinken, weil Bank oder ich kann meine Geräte nicht mit dem System der Bank synchronisieren. Aber das ist so eine Massnahme, die ich habe. Oder? Einfach 10 Minuten bevor das Meeting anfängt, vibriert meine Uhr. Und dann drücke ich Snooze und dann habe ich noch mal 2 Minuten vor dem Meeting, wo es noch mal läutet. Weil es kann sehr gut vorkommen, dass ich, wenn ich Stopp drücke, wenn es 10 Minuten vorher läutet, in diesen 10 Minuten wieder komplett an einem anderen Ort bin und dann das Meeting gleich verpenne. Und das ist so eine Massnahme, die sehr gut funktioniert, wo einfach, die musst du herausfinden und dann musst du sie machen. Weil die beste Strategie hilft dann nicht, wenn sie dann irgendwann wieder vergisst. Und das kann durchaus auch vorkommen. Und denkst, hey, irgendwas habe ich letztes Mal beleidigt zu diesem Thema, ich komme gerade nicht mehr drauf. Aber es muss so wie in Regelmodus übergehen, dass du das einfach sagst, es gibt Sachen auch am Abend, wenn ich heimkomme. Ich bin Meister im Sachen verlegen. Ich habe meine Tasche, die geht auf jeden Abend alles rein, was am nächsten Tag mit muss. Das hilft mir, einfach die Tasche packen morgen und gehen. Versus, wie es früher war, ich renne eine Viertelstunde im Haus herum, suche Kopfhörer, suche Schlüssel. Schlüssel, das Horrorthema. Ich habe zum Glück mittlerweile einen AirTag dran, den ich so wirklich kann anpingen kann, wenn sie verloren sind. Aber so, mit diesen Massnahmen schaffst du es eigentlich, so, eben so das Grundrauschen irgendwie aufrechtzuerhalten und so wenig wie möglich zu vergessen. Aber eben, Toleranz, wenn man etwas wünschen kann, dass wenn ich halt wieder mal etwas vergessen und so 10 Minuten auf den Spar kommen oder so, dass man nicht gerade den Kopf abreißt.
Sagt Martin Schmidt und dann ist unser Gespräch auch schon fast wieder vorbei. Aber noch nicht ganz. Weitere Folgen von «Hallo Gesundheit», der Podcast für CSS, gibt es auf css.ch/podcast, Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. So, und Schlusswort gehört an Martin. Mit einem Tipp, was ihm ganz persönlich geholfen hat, um mit dem ADHS zu schlagen.
Also was mir geholfen hat, ist wirklich also mich unterhalten mit Leuten, die mit dem Thema daraus kommen. Ich habe das nicht sehr ausgeprägt gemacht. Ich habe mir einfach so, ich habe einen Psychologen genommen, einen Psychiater, einfach so als so ein bisschen, ich nenne das intellektuelles Sparring, wo du Fragen, die aufkommen so aus dem Alltag, wo Situationen, wo du immer wieder reinlaufst, wo du dort mal schnell kannst spielen und sagen, schau, mir passiert das, hast du einen Tipp für das? Und da kommen dann sehr interessante Sachen raus dabei. Und wirklich, wenn man merkt, dass man irgendwie nicht schlagen kommt damit, hol dir Hilfe. Also wenn du noch nicht abgeklärt bist oder keine Diagnose hast und das Gefühl hast, hey, irgendetwas ist faul, los auf den Bauch, klär es ab. Wenn du es nicht hast, umso besser, dann kannst du etwas ausschliessen. Wenn du es hast, dann weißt du, kannst du dich damit befassen. Aber kümmere dich darum.